Die Nachhaltigkeitskommunikation steht vor ihrem wahrscheinlich größten Umbruch. Zum einen wird das Publikum immer kritischer, die KonsumentInnen anspruchsvoller und zum anderen verändern EU-Regulierungen wie CSRD, die Green Claims Verordnung, die EMCO-Direktive und so weiter die Art, wie und was Unternehmen im Bereich ihrer Nachhaltigkeitsleistungen kommunizieren dürfen. Da verliert manches Unternehmen die Lust daran, über Nachhaltigkeit überhaupt noch zu kommunizieren. Und nicht selten hört man auch einen gewissen Unmut über bürokratische Aufwände und dieser Unmut ist nur zu verständlich. Aber ist das alles wirklich nur eine bürokratische Hürde? Müssen Unternehmen neuerdings wirklich Greenwashing betreiben und dürfen sie nicht mehr über Nachhaltigkeit sprechen? Oder lässt sich nicht vielmehr dank der neuen Regularien die unternehmerische Nachhaltigkeitskommunikation auf ein ganz neues Niveau heben, wenn man es nur richtig anstellen würde? Und darüber wollen wir heute reden.
Grüne Wiese, der Podcast von SAME, Consulting by Utopia. Euer monatlicher Einblick in nachhaltiges Unternehmertum.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SAME Grüne Wiese, dem Podcast für nachhaltiges Unternehmertum. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Dr. Maike Gebhardt, Geschäftsführerin SAME und Utopia und jahrelange Expertin für Nachhaltigkeitskommunikation. Hallo Maike, schön, dich auch im neuen Jahr zu hören.
Andreas, ich freue mich.
Ein bisschen müssen wir heute noch im Old Level bleiben, bevor wir uns ins Next Level der Nachhaltigkeitskommunikation heben. Nämlich, wenn man ein Next Level braucht, stellt sich ja die Frage, was war denn eigentlich so schlecht am bisherigen Level? Was haben wir eigentlich an der bisherigen Nachhaltigkeitskommunikation auszusetzen? Und da fällt mir ja schon eine Menge ein, nämlich, dass die Zahl der Green Claims einfach so unfassbar zugenommen hat und dass eine Studie der EU-Kommission aus dem Jahr 2023 schon 50% dieser Umweltaussagen als vage, irreführend oder unfundiert einstufte. Und auch unsere eigene Utopia-Studie von 2024, da hatte ich ja schon ausführlich mit dir darüber gesprochen, im Zusammenhang mit Herrn Keshkesh von der GfK, dass sich dadurch schon so ein Generalverdacht etabliert hat und 2/3 der Bevölkerung in Deutschland misstrauisch sind, weil gerade so viele Unternehmen mit Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen werben.
Ja, und eigentlich, wenn man mal draufschaut, jeder von uns hat ja all diese Werbung auch gesehen, dann so ein richtiges Wunder ist das ja eigentlich nicht. Ich sage manchmal, dass ja in der Nachhaltigkeitskommunikation fast Wilder Westen geherrscht hat. Also in allen anderen Bereichen von Nachhaltigkeitskommunikation ist uns bewusst, ist Unternehmen, ist Kommunikatoren bewusst, dass man nicht einfach irgendwas behaupten kann. Wenn es gerade um die Eigenschaften des Produktes geht, weiß man, wenn man da mehr behauptet als ist, dann kommt auch schnell eine Abmahnung um die Ecke, aber irgendwie nicht so in der Nachhaltigkeitskommunikation. Ja, man ist wirklich vielfältig miteinander umgegangen und das ist ja eigentlich erstaunlich. Ne? Also man hat sich gewissermaßen eine ganze Menge durchgehen lassen. Da wurden Dinge vollmundig, absolut allgemein behauptet, wo man bei anderen Themen ziemlich schnell den Wettbewerb abgemahnt hat. Und das zeigt ja auch vielleicht ein kleiner Hinweis, dass die Nachhaltigkeitskommunikation eben nicht so ernst genommen oder als entscheidend wahrgenommen wird. Und da hat man einfach es nicht so genau genommen. Und darum geht's eigentlich. Und das nicht genau genommen, du hast eben ja diese Studie erwähnt und das, was es bei KonsumentInnen auslöst. Und das eine ist, dass es immer größeres Misstrauen gibt. Es gibt auch eine Spiegelstudie, die sagt, dass inzwischen 2/3 der Deutschen hinter dem Nachhaltigkeitsengagement von Unternehmen Greenwashing vermuten. Und das ist einerseits schlecht für die Nachhaltigkeit, die wir dringend brauchen. Aber andererseits wissen wir auch, dass KonsumentInnen eigentlich bereit sind, ihr Konsumverhalten zu verändern. Wir brauchen das auch. Wir brauchen nicht nur die nachhaltige Transformation der Wirtschaft, sondern ja auch anderen Konsum. Und viele Menschen sind ja sogar bereit, genauer hinzugucken und vielleicht auch manchmal sogar einen Cent mehr zu bezahlen. Aber dann wollen sie sich natürlich auch darauf verlassen können, dass das, was da behauptet wird, auch stimmt. Also sprich, es gibt eine große Sehnsucht von Konsumenten mit nach Orientierung. Das haben wir übrigens auch in der Utopia-Studie abgefragt. Und da haben die Menschen gesagt, ja, im Zweifel kaufe ich lieber ein Produkt mit Green Claims als ohne, weil das ist ja die einzige Orientierung, die ich irgendwie habe. Also deshalb, glaube ich, sollten wir das auch ein bisschen ernster nehmen und nicht so auf die leichte Schulter wie früher.
Ja, und da haben wohl einfach zu viele grüne Claims ohne Substanz das Vertrauen so ein bisschen erodiert. Aber abseits der Green Claims monierst du ja eigentlich auch noch ganz generelle Probleme der Nachhaltigkeitskommunikation. Also was läuft denn da deiner Meinung nach nicht optimal?
Ja, also bei den Green Claims sind wir ja in so einem Spezialbereich, der gerade, wie ich finde, aus gutem Grund sehr stark in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Da geht es ja um die produktbezogene Werbung, wo unmittelbar Kaufentscheidungen gefällt wird. Aber wenn ich mir mal so Nachhaltigkeitskommunikation insgesamt angucke und dann mal gucke, was sind denn so übliche Kriterien, wie gute Kommunikation auszusehen hat, Dinge, die Agenturen, Kreative, aber auch Kommunikationsverantwortliche selbstverständlich sonst bei Kommunikation beachten, da ist mir aufgefallen, Das wird bei der Nachhaltigkeitskommunikation nicht so beachtet und vielleicht funktioniert sie deshalb auch nicht so gut. Und ich habe da so 4 große Schwächen ausgemacht und angefangen mal mit den Zielgruppen. Es ist doch eigentlich gelernt, ne, dass bevor ich eine Kommunikation bei einer Kreativagentur in Auftrag gebe, sage ich, wen will ich denn eigentlich erreichen? Meine Mitarbeiter oder Kundinnen, B2B, B2C? Oder will ich jetzt eigentlich trocken irgendwelche Stakeholder informieren? Und daraus leitet sich dann ja ab, was ist eigentlich die Kommunikationsstrategie, was ist das Narrativ, was ist das richtige Format, was ist der richtige Kanal? Und wenn wir uns dann anschauen, wo haben eigentlich Nachhaltigkeitsabteilungen ihr Geld reingegeben, ihre Ressourcen auch Zeit rein investiert, das war vor allen Dingen der Nachhaltigkeitsbericht. Erstmal so weit, so gut, dass es den gegeben hat, aber der war dann sowas wie die eierlegende Wollmilchsau. Den hat man besonders hübsch gemacht, weil es so die allgemeine Nachhaltigkeitsleistungsschau war und damit die Hoffnung verbunden war, dass dann alle den lesen, auch die Kundinnen und Kunden. Und wenn man dann ein Unternehmen aber mal fragt und sich die Download-Statistiken anguckt, dann gibt es, glaube ich, keinen Nachhaltigkeitsbericht, der mehr als von 100 bis 200 Menschen gelesen wurde. Also da, glaube ich, kann man noch ein bisschen besser gucken, wie kommunizieren die Zielgruppen.
Da sehe ich natürlich schon das Problem. Ja. Also ein Nachhaltigkeitsbericht für alle ist eben ein Nachhaltigkeitsbericht ohne Zielgruppe. Ja, das ist, sehe ich schon auch so.
Ja, und dann habe ich von Werbern ganz viel über Marken gelernt. Also, ne, dass man soll doch gucken, dass gute Kommunikation in der Marke verankert ist, dass sie auf dem Why, How, What basiert und daraus ihre Kernbotschaften ableitet. Also diese tiefe Verankerung von der Marke, die findet aber auch nicht statt in der Nachhaltigkeitskommunikation. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass man ja in der Vergangenheit auch die Nachhaltigkeit selber gar nicht im Kerngeschäft und damit nicht in der Marke verankert hat. Man hat sein Business as usual gemacht und dann hat man singuläre Projekte gemacht. Und diese Projekte hießen dann ja auch so schön Leuchtturmprojekte, aber dieser Leuchtturm war halt in keiner Weise in das Unternehmen, ins Kerngeschäft integriert und entsprechend war das auch Leuchtturmkommunikation. Und ich sage manchmal so provokativ, die haben ein Stück weit in der Wüste gestanden, also hat wirklich nicht besonders viel mit dem zu tun, wofür eine Marke sonst steht. Und ich glaube total an die Kraft der Marke und entsprechend war Nachhaltigkeitskommunikation deshalb auch wenig kraftvoll. Der dritte Punkt ist Kreativität. Kreativität hat ja ganz viel mit Unterscheidbarkeit. Was macht eigentlich mich besonders? Was macht meine Marke aus? Aber eigentlich haben wir immer so neue Säue gesehen, die durchs Dorf getrieben wird. Da wird mal eine Zeit lang haben alle Bäume gepflanzt und dann hatten alle Ocean-Plastic-Produkte. Und jetzt war es ja viele Jahre, waren es die klimaneutralen Produkte. Und auch da bin ich eigentlich überrascht, weil Kreative sich ja eigentlich immer gerne austoben, das Besondere zu finden. Aber auch das, da hatten wir doch eine hohe Vergleichbarkeit und wenig kreative Differenzierung. Und zu guter Letzt, etwas, worauf wir eben ja schon kurz zu sprechen gekommen sind, die mangelnde Glaubwürdigkeit. Die Omnipräsenz von Greenwashing, das ist sicher eine ganz wesentliche Schwäche. Das heißt, das, was man ja eigentlich möchte, eine Marke positiv aufladen, Menschen an die Marke binden, Vertrauen aufbauen, das ist, hat zuletzt immer schlechter funktioniert.
Wobei, ist es denn wirklich, also würdest du wirklich sagen, das ist absichtliches Greenwashing gewesen oder letztlich Greenwashing im strengen Sinne, weil es halt einfach zu vage blieb?
Ja, letzteres. Also ich bin immer weit davon entfernt, irgendwie Leuten böse Absichten zu unterstellen. Ich glaube, das hat einerseits damit zu tun, dass man eben so wenig Eigenes hatte. Ich glaube, das ist so ein Hebel oder eine Ursache, warum es so war. Und eine zweite, dass die Nachhaltigkeit ja auch ein Stück weit kompliziert ist. Aber man versucht es dann zu vereinfachen und dann agiert man halt plötzlich mit absoluten Begriffen und sagt, ein Produkt sei umweltfreundlich oder nachhaltig. Dabei will man vielleicht sagen, es ist ein Rohstoff da drin, der umweltfreundlicher als andere ist. Das ist aber keine geile Kommunikation, entschuldige den Ausdruck. Und deshalb hat man sehr stark mit Vereinfachung gearbeitet, um Menschen auch leichter für das Thema abzuholen und begeistern zu können.
Ja, und dass solche Aussagen so ein bisschen problematisch werden für Unternehmen, da werden wir ja noch im Detail drauf eingehen. Die EU hat ja in den letzten Jahren eine Menge Nachhaltigkeitsregulierung auf den Weg gebracht, die nicht nur das Nachhaltigkeitsmanagement, sondern eben auch die Nachhaltigkeitskommunikation von Unternehmen stark verändern werden. Da werden wir zum Beispiel gleich noch auf die Green Claims genauer eingehen. Ein ganz anderes Kaliber, das ich hier ein bisschen vorziehen möchte, ist aber die CSRD, die sie in den nächsten Jahren dazu verpflichtet, nicht finanzielle Informationen Kommunikation, also die Nachhaltigkeitskennzahl, die Nachhaltigkeits-KPIs im Lagebericht direkt zu veröffentlichen. Speziell zur CSRD haben wir übrigens eine eigene Podcast-Folge gemacht, die wir natürlich in den Shownotes unten verlinken. Eine Neuerung, die CSRD mit sich bringt, ist, dass sie auch sehr stark reglementiert, was denn dieser Nachhaltigkeitsbericht zu beinhalten hat. Und das hatte dann mit der Prosa von früheren Nachhaltigkeitsberichten kaum noch was zu tun. Aber warum genau und wie genau verändert denn nun diese CSRD-Berichtspflicht die Nachhaltigkeitskommunikation?
Also ich habe Unternehmen, die in ganz anderer Weise als in der Vergangenheit verpflichtet sind, ihre Nachhaltigkeitsdaten zu erheben. Und das verändert natürlich den Stellenwert von Nachhaltigkeit im Unternehmen. Das verändert die Professionalität, wie mit dem Thema umgegangen wird, es wird mehr Kompetenz aufgebaut. Und das führt erstmal, würde ich sagen, in der großen Breite dazu, dass dieses Thema an Relevanz gewinnt. Und dann hast du gerade auch ja schon gesagt, es gibt diesen Berichtsstandard. Das heißt, ich habe eigentlich nicht mehr so diese üblichen Freiheiten und Berichte über ein paar Themen, sondern es ist schon klar, in welcher Weise ich das zu tun habe und über welche Themen ist auch dann noch geregelt, weil ich nämlich angehalten bin, eine Wesentlichkeitsanalyse zu machen. Und da muss ich sowohl in der Inside-Out- als auch in der Outside-In-Perspektive betrachten, okay, wo habe ich denn eigentlich Einfluss auf Nachhaltigkeit und wo haben bestimmte Dinge, Risiken auch Einfluss auf mein Geschäft? Das heißt, wir kommen jetzt wirklich dahin, zu einer substanziellen Veränderung. Eben habe ich viel von Leuchtturmprojekten gesprochen und jetzt müssen wir uns wirklich mit dem Kern beschäftigen. Was hat Nachhaltigkeit mit dem Unternehmen zu tun? Und darin liegt ja positiv gesprochen eben auch eine wahnsinnige Chance. Und zu guter Letzt, man sagt immer so, der Nachhaltigkeitsbericht wird jetzt durch den CSRD-Bericht abgelöst. Aber es bedeutet im Ergebnis ja, dass ein, sagen wir mal, vorher eher publizistisches Dokument jetzt zu einer harten Kennzahl wird. Das heißt, wir haben künftig im Geschäftsbericht neben den finanziellen Kennzahlen nicht finanzielle Kennzahlen, die dann auch von Wirtschaftsprüfern testiert werden. Und damit hat das natürlich, das zieht Haftungsfragen nach sich. Und auch das führt im Ergebnis dazu, dass Nachhaltigkeit einen anderen Stellenwert im Unternehmen bekommt. Und all dies, ne, wenn ich sage, okay, Nachhaltigkeit wird ein strategisches Thema, ein relevantes Thema, und es gibt auch klare Vorgaben, wie ich diese Kennzahlen offen zu legen habe. Das führt zu einer ganz anderen Substantiierung von Nachhaltigkeit und damit im Ergebnis legt das natürlich eine gute Grundlage für deutlich glaubwürdigere Kommunikation, weil darunter jetzt belastbare Kennzahlen liegen.
Ja, ich höre jetzt da schon die große Bürde heraus und du betonst ja die Chance. Kannst du mir denn einfach mal genau sagen, worin liegt denn jetzt eigentlich konkret die Chance, die sich aus der Regulierung durch die CSRD ergibt?
Ich will die Bürde auch nicht kleinreden. Ne? Die Bürde ist sicher da. Wenn ich im Moment mit Nachhaltigkeitsverantwortlichen in Unternehmen tue, und das tue ich ja sehr, spreche und das tue ich ja sehr regelmäßig, dann sagen alle, ich mache nur noch Regulatorik, ich mache nur noch CSRD. Wir kommen kaum noch dazu, wirklich neue Projekte anzuschieben, sondern das ist unser Brot- und Buttergeschäft hier gerade und das ist auch wenig erfreulich. Und das wegreden zu wollen, also wenn ich von Chancen rede, dass vielleicht der ein oder andere ein leicht galliges Gefühl da kriegt, kann ich total nachvollziehen, weil im Moment ist es erstmal eine Bürde. Aber ne, das ist ja auch ein bisschen so, als hätten wir alle vorher nie unsere Finanzkennzahlen erfasst und auf einmal muss ich finanzielle Kennzahlen offenlegen, dann würde auch niemand behaupten, das sei vergnügungssteuerpflichtig. Aber was dann eben passiert, so wie man bei den finanziellen Kennzahlen dann ja Steuerungstools in der Hand hat, habe ich es eben bei den Nachhaltigkeitskennzahlen auch. Und wenn ich das geschafft habe, also wenn diese Prozesse durch sind, dann, glaube ich, ist der Moment, wo man dann wirklich über die Chancen reden kann. Und zusammengefasst, ich habe gerade, glaube ich, die wesentlichen Punkte auch schon genannt, ist eben, wir machen die Wesentlichkeitsanalyse, also wir haben zukünftig wesentlichere Themen. Damit ist eine Schwachstelle schon mal ausgeräumt, wo ich gerade gesagt habe, das hat dann mit der Marke gar nichts zu tun. Wenn ich mich aber im Kern damit beschäftigen muss, was sind denn die wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen meines Unternehmens, dann bin ich natürlich plötzlich bei der Marke und beim Kerngeschäft. Dann haben wir eben schon angesprochen, mehr Substanz, das hat mit dem berichtspflichtigen Unternehmen zu tun, aber auch mit der Testierung. Und mehr Substanz ist die Basis, damit es glaubwürdiger wird. Und das gleiche eigentlich auch Transparenz. Also ich bin verpflichtet, nach einem bestimmten Standard das offenzulegen. Und Transparenz nährt Glaubwürdigkeit. Deshalb ist auch Transparenz eine riesige Chance. Und zu guter Letzt die Chance zur Differenzierung. Wir haben die Chance, jetzt wirklich, wenn wir mal an den Kern der Marke rankommen, auch dann differenzierter, zielgruppendifferenzierter, aber auch thematisch differenzierter zu kommunizieren, Und das macht Kommunikation dann, was hinten rauskommt, deutlich attraktiver und besser.
Was ja aber so ein bisschen bleibt, ist, da kommt am Ende der Nachhaltigkeitsbericht raus, der jetzt halt Teil des Lageberichtes ist. Da würde ich ja sagen, wenn man früher schon versucht hat, mit dem Prosa-Nachhaltigkeitsbericht möglichst viele irgendwie zu erreichen, wird es ja jetzt nicht leichter. Also was kann man da jetzt denn wirklich anders machen?
Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, den wir uns erst bewusst machen müssen. Ich höre gerade noch häufig Stimmen, die sagen, na, früher war ja der Nachhaltigkeitsbericht irgendwie noch ein schönes und ein ästhetisches Dokument. Da ist ja wirklich auch viel gute Grafik und Gestaltung reingeflossen. Und jetzt sind es nur noch Bleiwüsten und Tabellen. Und deshalb, dass es auch das nicht besonders freudvoll ist, das zu erstellen, kann ich nachvollziehen. Aber ich versuche auch da zu sagen, seht es doch wirklich als Chance. Dieses Dokument adressiert den Finanzmarkt. Es hat aber auch gar keinen anderen Anspruch. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Wettbewerber, der dieses Dokument nochmal liest. Aber um meine anderen Zielgruppen, nämlich meine Kunden, meine Mitarbeiter, meine Partner zu erreichen, kann ich mir jetzt die Frage stellen, Moment, was sind denn eigentlich Kanäle, die funktionieren? Welche Kanäle nutze ich denn bei anderen Themen? Und ich versuche ja auch sonst, mache ich Werbung in Richtung Endkunden und versuche nicht zu hoffen, dass sie die Informationen aus meinem Geschäftsbericht ziehen. Und ich glaube, wenn man diesen Klick macht und sagt, lass uns doch die frei gewordenen Ressourcen, die ich habe, wenn ich den Bericht etwas schlanker halte, nutzen, um dann die Kanäle sehr zielgruppengenau zu bespielen, mit viel mehr kreativen Freiräumen ja auch, weil nicht jeder Nicht-Experte muss jede Nachhaltigkeitskennzahl verstehen, sondern es geht doch in der Essenz darum, was sind die Projekte und Veränderungen, die ich angestoßen habe. Und deshalb glaube ich, gibt es da wirklich neue Freiheiten. Es gibt inzwischen auch eine Reihe von Anbietern, die auch schöne interaktive Nachhaltigkeitswebsites anbieten, die deutlich mehr Spaß machen als das Blättern durch 160 Seiten PDF.
Also wenn ich dich richtig verstehe, liefert mir die CSRD sozusagen das Fundament, damit meine Nachhaltigkeitskommunikation tatsächlich belastbar ist. Und du sprachst dabei von Beinfreiheiten, die die Kommunikation auf diese Weise bekommt. Jetzt frage ich mich aber, diese Beinfreiheiten, also ne, ich kann über mehr Dinge sprechen, weil sie belastbar sind, werden die nicht letztlich auch deutlich beschnitten durch die Green Claims Regulierung, die ja die EU zeitgleich auf den Weg gebracht hat? Und in Deutschland werden ja auch immer mehr Unternehmen tatsächlich wegen irreführender Werbung und bei Umweltaussagen abgemahnt. Also so frei klingt das alles nicht. Also ich verstehe nicht ganz, wo da jetzt da die Beinfreiheiten sind. Wenn ich mir anschaue, es gibt ja nicht nur die CSRD, es gibt die Green Claims, da werden wir jetzt gleich was drüber hören. Es gibt EMCO, es gibt UWG. Das alles hat ja Auswirkungen auf Unternehmen und Kommunikation. Und da würde mich mal schon interessieren, was bedeuten denn diese einzelnen Regulierungen im Detail? Fangen wir doch mal mit Green Claims an. Was ist denn da eigentlich jetzt zu erwarten?
Vielleicht sollte man zunächst einmal noch kurz sagen, die Green Claims Regulierung oder Directive, die wird ja viel diskutiert. Noch ist sie nicht von der EU verabschiedet. Also kann ich jetzt, alles was ich sage, ist jetzt mal der aktuelle Stand im Gesetzgebungsverfahren. Und in einem Satz sagt die Green Claims eigentlich, wer mit Nachhaltigkeit werben will, der muss in Zukunft belegen können, was er verspricht. Also bringen wir die Proof Points.
Eigentlich nicht zu viel verlangt, ne?
Eben, eigentlich nicht zu viel verlangt. Und deshalb sagt sie, also alle Aussagen sollen bitte belegbar sein. Und wie sollen die Belege funktionieren? Die sollen halt anerkannten wissenschaftlichen Standards genügen, sodass sie auch wirklich belastbar sind. Und bitte mach auch kein Cherry-Picking. Also das, was du bewirbst, sollte auch betrachtet, wenn ich den Gesamtlebenszyklus des Produktes betrachte, wesentlich sein. Also nicht einfach so die kleine Facette und nur über das CO2 der Verpackung reden, wenn eigentlich der wirkliche CO2-Fußabdruck im Produkt steckt. Das sind Dinge, die in der Vergangenheit gern gemacht wurden. Also fokussiere dich auf die wesentlichen Themen. Wesentlichkeit hatten wir eben auch schon mal. Und dann noch auch die Belege, die ich gerade genannt habe, die Belege nicht irgendwo kommunizieren, sondern produktnah, um es eben transparent und nachvollziehbar zu machen. Und produktnah heißt also, entweder habe ich einen kleinen Text auf dem Produkt selbst oder ich habe einen Link oder einen QR-Code, sodass man sehr leicht mit einem Klick zu einer Landingpage das nachlesen kann, wenn man sich informieren will. Und zu guter Letzt greift die Green Claims Regulierung, die EU Green Claims Directive, noch das Thema Siegel auf und sagt, wir wollen irgendwie diesen Siegeldschungel an unendlichen und ja auch teilweise ähnlichen Siegeln etwas lichten. Wir wollen auch in Zukunft bei allen neuen Labeln sicherstellen, dass sie EU-weit Geltung haben und dass die auch alle unabhängig sind, also keine Eigenlabel, keine unternehmenseigenen Label, sondern unabhängige Systeme, die jeder nutzen kann und die von einer unabhängigen dritten Stelle auch zertifiziert werden.
Was ich ja schon ein bisschen schwierig finde, ist, dass ja nicht nur die Dinge gelten, die du jetzt hier gerade gesagt hast, sondern dass tatsächlich auch die Umweltaussagen, also die grünen Claims und ihre Belege durch externe unabhängige Institutionen verifiziert werden sollen. Also meine Umweltaussage muss ich erstmal irgendwo bestätigen lassen, dass ich sie machen darf. Und da steht ja, glaube ich, noch nicht mal richtig fest, wie genau das ablaufen soll.
Das ist aus meiner Sicht auch wirklich ein ganz wesentlicher Knack und auch berechtigter Kritikpunkt. Aufgrund von so viel Greenwashing denkt man jetzt so, der Staat müsste da halt nochmal genauer hingucken. Und deshalb ist die Idee, dass alle Umweltaussagen, bevor sie denn veröffentlicht werden, von einer Prüfstelle verifiziert, das heißt auch Ex-ante-Verifizierung. Das scheint mir aber doch sehr an der Realität vorbei. In keinem anderen Bereich haben wir das, dass ich jeden Werbeclaim mir vorher von einer staatlichen Behörde freigeben lassen muss. Und wenn man sich mal vor Augen führt, die Summe an umweltbezogenen Aussagen oder an Claims, die jeden Tag produziert werden, scheint mir das ehrlicherweise ziemlich fernab der unternehmerischen Realität. Und da fangen wir dann an, nicht zu sagen, wir setzen jetzt eigentlich bei der Nachhaltigkeitskommunikation die gleichen Standards an, sondern wir legen die Latte dann gleich dreimal höher. Es gibt jetzt Ideen, solche Verfahren automatisiert zu machen, also dass ich quasi mit einer Datenbanklösung dort meine Claims hochlade, da soll KI mit im Einsatz sein. Das sind gerade die Diskussionen, die geführt werden. Und ich glaube, hier wird, wir werden es sehen, was passiert im Gesetzgebungsverfahren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich in der ursprünglichen rigiden Form so kommen wird.
Ich weiß, du hast Glaskugel, aber Glaskugel, wann denkst du, wissen wir das?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Also im letzten Jahr 2024 gab es viele Mutmaßungen darüber im Zusammenhang mit der Wahl zum EU-Parlament, wann diese Direktive verabschiedet wird. Im Moment höre ich da weniger. Das heißt, ich gehe noch davon aus, dass sie dieses Jahr auf den Weg gebracht und verabschiedet wird. Aber sicher ist es nicht. Aber selbst wenn sie bis Ende des Jahres verabschiedet wird und vermutlich in einer abgespeckten Form, dann sind es dann ja noch 2 Jahre bis für die Umsetzung in nationales Recht. Also vor 2027 glaube ich nicht, dass die Green Claims Directive rechtswirksam in Deutschland wird.
Ein bisschen überrascht bin ich ja, dass alle über Green Claims und die Green Claims Richtlinie sprechen. Und wenn man sich dann anschaut, okay, warum genau hat denn jetzt die Green Claims Richtlinie zu einer Abmahnung hier und da geführt?
Das Erstaunliche ist wirklich, da geht vieles durcheinander. Die Leute reden von der Green Claims Directive und beziehen sich inhaltlich auf die ganzen Klagen, von denen man hört. Dabei ist das eine, wie ja gerade gesagt, eben eine Direktive, die noch gar nicht verabschiedet und auch erst recht noch nicht rechtswirksam ist. Tatsächlich gibt es in Deutschland das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Das gibt schon seit den 50er Jahren, meines Wissens. Das hat auch noch keinen expliziten Paragraphen zum Thema Greenwashing. Aber es gibt halt den Tatbestand der Irreführung. Und da geht es letztlich darum, wenn ich Verbraucherinnen und Verbraucher zu einer Kaufentscheidung aufgrund von Informationen, die ich bereitstelle, veranlasse, die sie ohne diese Aussagen vielleicht anders getroffen hätten. Und dann stellen die Konsumenten fest, dass der versprochene Umweltvorteil gar nicht so erfüllt ist, dann habe ich sie ja in die Irre geführt. Also die Irreführung steht ja immer dann, wenn ich quasi Kaufentscheidungen veranlasse, die vielleicht gar nicht gerechtfertigt sind. Und auf dieser Basis setzt das an und betrachtet jede Form von Greenwashing als ein Fall von Irreführung. Was noch ein großer Unterschied ist im Moment und was auch so eine hohe Unsicherheit bedingt, es ist keine wirklich gesetzliche Verankerung gerade, sondern wir haben hier die klassischen Klagefälle. Also es wird Klage erhoben von Umweltorganisationen, Umweltschutzorganisationen, NGOs, aber auch von Verbraucherschutzverbänden. Die greifen sich in der Regel bekanntere Marken raus und klagen dann. Und je nachdem, vor welchem Landes- oder Oberlandesgericht das angebracht wird, führt das auch teilweise zu unterschiedlichen Auslegungen. Insofern, man kann sich gerade nicht sicher sein, ob man der Nächste ist, der abgemahnt wird. Das führt zu einer großen Unsicherheit. Und jetzt schon zum Beispiel, wenn es um das Werben mit Klimaneutralitätsversprechen zu einer immer größeren Zurückhaltung, aber ein klares Regelwerk, wie es denn richtig zu gehen hat, liegt eben noch nicht dahinter.
Deinem richtig guten Webinar zur Nachhaltigkeitskommunikation habe ich auch gelernt, dass es ja nicht nur die Green Claims Verordnung gibt, die noch gar nicht gilt, und das UWG, über das wir gerade gesprochen haben, das schon gilt und das wirklich große Probleme macht, sondern auch noch eine dritte Regulatorik, die auf uns zukommt und die noch eine vielleicht sogar größere Rolle spielen wird, nämlich die Directive on Empowering Consumers for a Green Transition, beziehungsweise die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel. Ich habe tagelang geübt, um das hier in einem Stück aussprechen zu können. Das Ganze kurz EMPCO, was meint denn das?
Ist dir gut gelungen, das richtig auszusprechen? Ja, ich richte sehr den Fokus auf die EMPCO und bin immer noch erstaunt, wie die so ein Dasein im Schatten der Green Claims führt, obwohl die eine verabschiedet und die andere nicht ist. Die EMPCO ist verabschiedet worden im vergangenen Frühjahr und wird jetzt bis März 2026 in nationales Recht umgesetzt. Und dann dauert es noch bis September 2026, bis sie rechtswirksam ist. Also die steht unmittelbar vor der Tür. Wenn man also auch weiß, welche Vorlaufzeiten teilweise Produkte haben, die im nächsten Jahr in den Regalen stehen, dann ist es wirklich eine Direktive, die eine hohe Aktualität und Dringlichkeit hat. Ja, und der zweite Grund, weshalb die aus meiner Sicht so dringlich ist, wenn man sich nämlich anschaut, welche Aussagen sie trifft, dann sind die besonders weitreichend. Ich habe eben gesagt, dass die Green Claims vor allen Dingen sagt, man muss belegen können und wie haben diese Belege auszusehen, sagt die Green Claims. Ganz viele der aktuellen Praktiken, wie wir diese Aussagen formulieren oder treffen, sind in Zukunft nicht mehr zulässig. Und der Knackpunkt sind wirklich die sogenannten allgemeinen Umweltaussagen. Allgemeine Umweltaussagen sind in Zukunft verboten und darunter fallen Begriffe wie grün, nachhaltig, umweltfreundlich, biologisch abbaubar, klimafreundlich. Also der Katalog, würde ich sagen, sind 80% der Begriffe, die wir aktuell in der typischen Endverbraucherkommunikation sehen und die werden schlichtweg abgeräumt. Und im ersten Moment klingt das ja auch schockierend und wenn man dann eine Sekunde drüber nachdenkt, wird auch klar, warum das richtig ist, dass sie abgeräumt werden, weil es halt sehr allgemeine Aussagen sind und ein Produkt ist eben als Ganzes niemals nachhaltig oder umweltfreundlich. So wie wir ja auch in der Gesundheitskommunikation nicht mehr einfach pauschal behaupten dürfen, ein Produkt sei gesund, sondern wir müssen eben sagen, enthält so und so viel Vitamin D. Und genau das ist der Kernpunkt, also allgemeine Versprechen weg, sondern präzise sagen, was ist. Und eine zweite Praxis, die abgeräumt wird, ist die Nutzung von allen selbstkredierten Siegeln. Auch nochmal eine kleine Abgrenzung zu dem, was ich bei der Green Claims Directive gesagt habe. Es sind halt wirklich nicht nur Dinge, wo ein eigen kreiertes Zertifizierungssystem dahinter liegt, sondern auch all diese Signiers, mit denen wir arbeiten. Auch die werden in Zukunft abgeräumt, dann explizit verboten. Ich habe eben schon von den Abmahnungen auf Basis des UWG gesprochen. Jetzt wird wirklich abgeräumt, die Werbung mit kompensierter Klimaneutralität. Wenn die Kompensation außerhalb der Wertschöpfungskette stattfindet, worum geht es also da? Ich kann schon in Zukunft noch sagen, ich fördere ein Klimaschutzprojekt. Aber ich darf eben nicht mehr in Bezug auf ein einzelnes Produkt behaupten, das habe quasi einen positiven oder neutralen Effekt auf das Klima. Diese Aussagen sind in Zukunft nicht mehr erlaubt. Und das ist eine sehr, sehr gravierende Veränderung. Und schließlich noch einen weiteren Punkt, der Vollständigkeit halber dazugehört. Die Werbung mit Zielen, die wird auch deutlich reduziert. Teilweise hat man ja einfach nicht über das Hier und Jetzt gesprochen, sondern hat gesagt, in einer Generation wollen wir die nachhaltigsten auf der ganzen Welt sein. Das wird auch schwieriger. Das darf ich nur dann, wenn ich wirklich eine belastbare, konkrete Strategie habe und mit der Umsetzung der Strategie auch bereits begonnen wurde.
Ein bisschen hämisch möchte ich da fast darauf hinweisen, dass die EU selber ja sagt, dass sie bis 2050 klimaneutral, der erste klimaneutrale Kontinent werden möchte. Aber nur so ein bisschen Häme. Und Häme ist ja auch ein bisschen was einem jetzt Sorge macht. Also, dass man jetzt sagt.
Darf ich da einmal kurz einhaken?
Ja, aber klar.
Das ist für mich ein ganz, ganz großer Unterschied. Unternehmen dürfen in Zukunft auch weiter sagen, sie werden klimaneutral. Aber das ist auch eine anspruchsvolle Aufgabe, als Unternehmen, als Land, als Kontinent klimaneutral zu werden. Und das ist ganz wichtig, dass wir das tun. Ein einzelnes Produkt klimaneutral zu stellen, ist überhaupt keine Kunst. Das wurde ja, das sagt, ist eben keinerlei Aussage darüber, habe ich eigentlich eine ambitionierte Strategie, um in meinem Unternehmen die Emissionen runterzukriegen, sondern es heißt eigentlich nur, ich habe den eine Klimabilanz für dieses Produkt erstellt und dann habe ich sie in der Regel zu 90% durch Kompensationszahlungen ausgeglichen. Es ist keinerlei Aussage darüber, ist dieses Produkt in der Art und Weise, wie es produziert wird, besonders klimafreundlich. Und deshalb Kommunikation über Klimaneutralität auf Unternehmensebene weiterhin zulässig, aber eben nicht mehr produktbezogen.
So, keine Häme in der Richtung. Ich verkneife sie mir in Zukunft. Aber ist die Frage bleibt, kann man denn eigentlich angesichts so vieler Regularien in Zukunft überhaupt noch kommunizieren oder ist man nicht tatsächlich besser beraten, wenn man sagt, okay, mal ein bisschen die Füße stillhalten, andere Themen in den Fokus rücken, mal so ein bisschen um die Preissensibilität sich kümmern und ein bisschen Nachhaltigkeit jetzt hinten runterfallen zu lassen. Ist das wirklich schlau?
Nee, gar nicht. Wirklich gar nicht. Und ich habe jetzt natürlich sehr detailliert die verschiedenen Regeln aufgezählt. Aber wenn man nochmal, und wir hatten den kleinen Moment eben schon mal bei der Green Claims Directive, eigentlich sind es total naheliegende Dinge. Also Satz Nummer 1 ist, das, was du sagst, sollte wahr sein und nicht irreführend. Regel Nummer 2 ist, du solltest das, was du sagst, auch belegen können und dann solltest du es eben verständlich und leicht zugänglich kommunizieren. Und bei deinen Aussagen, ne, die wahr und nicht irreführend, darunter fällt natürlich auch, sag halt, was ist, sag es konkret. Also behaupte nicht etwas Übergeordnetes, Allgemeines, was du in keiner Weise so belegen kannst und so auch nicht zutreffend sein kann, sondern bitte sag konkret, was ist der Nachhaltigkeitsvorteil dieses Produktes? Also nenn die Sache beim Namen, sag wahrheitsgemäß, was ist, beleg es und dann für alle die mehr Hintergrund wissen wollen, sorg dafür, dass die Informationen, die Detailinformationen dafür leicht erreichbar sind. Nicht mehr und nicht weniger.
Und im Idealfall habe ich ja dank der CSRD tatsächlich diese Detailinformationen schon mit wissenschaftlicher Methodik belegbar erhoben und herausbekommen. Du hast ja mit SAME 4 Hypothesen formuliert, wie die Zukunft der Nachhaltigkeitskommunikation aussehen kann. Was sind denn deine 4 Hypothesen zur Next Level Nachhaltigkeitskommunikation?
Ja, die erste Hypothese ist eine, die habe auch ich mir nicht ausgedacht, sondern die kursiert viel, dass 80% der heute genutzten Claims verschwinden wird. Und das wird es vor allem deshalb, weil die meisten Claims, die wir heute sehen, allgemeine Claims sind, umweltfreundlich, grün, green, nachhaltig, die werden verschwinden und die werden ersetzt durch Aussagen, die deutlich präziser sind und sagen, was der konkrete Nutzen ist. Und das ist auch gut so, aber dafür brauchen wir viel Kreativität und müssen das Gehirn anschmeißen, weil es ja auch relativ bequem war, mit diesen Begriffen grün und nachhaltig zu hantieren. Die zweite These ist, das Prinzip Gießkanne wird verschwinden. Diese vielen, vielen Aussagen rund um Produkte, 20% weniger Plastik hier und bessere Recyclingfähigkeit und Klimafreundlichkeit und so weiter, die ja eigentlich bei Konsumenten auch nur ein diffuses Bild hinterlassen haben, irgendwie machen die wohl viel, werden wir erleben eine stärkere, weil viele Aussagen dieser Art ja auch nicht mehr zulässig sind, dass wir uns fragen müssen, was ist denn das, was wir wirklich gut können? Womit machen wir als Marke oder mit dem Produkt einen Unterschied und das in den Vordergrund zu stellen? Und damit sind wir bei der Ownership und viel näher an der Marke dran. Wir reden von den echten Vorteilen der Marke in Zukunft. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das geht so weit, wir sehen es gerade an dem Trend zur B-Corp-Zertifizierung, dass Unternehmen eigentlich sagen, die Konsumenten, die wollen auch nicht beim Einkaufen immer ein Umweltdiplom machen. Ich versuche mal, denen zu sagen, du kannst uns als Marke vertrauen, wir kümmern uns. Und was jetzt der jeweilige Nachhaltigkeitsvorteil ist, das müssen wir auch nicht bei jedem einzelnen Produkt kommunizieren. Und ja, ein dritter Punkt, der mir auch total wichtig ist, das Thema Transparenz. Ich glaube, wir werden in Zukunft viel mehr Transparenzkommunikation sehen. Und es gibt ein paar tolle Marken, die da jetzt schon vorangehen und zeigen, wie sowas gehen kann. Also Produkte weniger vollflanschen mit vielen Einzelbotschaften, sondern eine zentrale Markenbotschaft und dann ein QR-Code zu einer Landingpage, wo man all das nachlesen kann, wofür diese Marke steht. Wir wissen alle, das nutzen dann weniger als 1% der Kundinnen und Kunden. Aber allein eben dieser QR-Code ist eine wahnsinnig starke Aussage. Und das Tolle ist, auf so einer Landingpage kann man Informationen ja jederzeit aktualisieren, ohne dass man gleich eine Verpackung ändern muss und kann so erreichte Fortschritte auch viel leichter kommunizieren. Und zu guter Letzt, wir haben ja eben immer wieder über Siegel gesprochen, das Verschwinden von selbstkreierten Siegeln, das Verschwinden von unternehmenseigenen Siegeln und die Arbeit, die die EU leisten wird bei dem Aussortieren von Siegeln und dem Lichten des Siegeldschungels. Und daran liegt eine große Chance. Wir haben dann irgendwann ein Set von vertrauensvollen Siegeln. Und Unternehmen stehen ja künftig vor der Herausforderung, ihre Aussagen belegen zu können. Und da muss man nicht immer gleich die nächste Marktstudie in Auftrag geben, sondern dann reicht es auch, wenn man sich diesen Trust über ein anerkanntes Siegel holt. Das sehe ich als die ganz wesentlichen Trends. Und deshalb, wenn wir bei Same Kunden beraten, oft ist die erste Anfrage, die da reinkommt, wir glauben, wir haben da so ein paar kritische Claims, könnt ihr mal da drüber gucken und gucken, wie wir das umformulieren? Und das ist es aber im meisten Fall nicht. Es geht nicht nur darum, das Wort grün auszutauschen, sondern eben wirklich mal zu gucken, was sind eigentlich die Dinge, die ein Unternehmen belastbar sagen kann, wofür sie als Marke stehen wollen und was auch zur Marke passt und dann darauf eine in sich konsistente Kommunikation aufzubauen, die dann eben auch semantisch so aufgebaut ist, dass sie den Regulierungen bespricht, aber und zu gucken, dass auch die Ebene darunter, das sogenannte Proofpointing stimmt. Also was könnt ihr wirklich wie auch belastbar belegen? Und das sind dann etwas grundlegendere Fragen als nur der Schnellschuss, bei dem man einen Begriff austauscht.
So zusammengefasst, Next Level Nachhaltigkeitskommunikation, was sind da jetzt deine wichtigsten Learnings angesichts der Regulierungsentwicklungen?
Ich versuche das mal irgendwie zusammenzufassen, weil das sind ja wirklich, wirklich viele Stränge. Ich habe immer wieder gesagt und wie gesagt, ich will niemanden nerven, aber ich glaube, dass man Regulierung auch als Chance betrachten darf. Es ist tatsächlich gerade eine Bürde, sie umzusetzen. Aber die Chance liegt darin, gerade für die, die Nachhaltigkeit wirklich ernst nehmen und es substanziell machen, es trennt sich ein Stück weit die Spreu vom Weizen. Und insofern liegt da auch die Chance für mehr Glaubwürdigkeit in der Kommunikation. Das Zweite, was mir wichtig ist, natürlich, wenn man Webinare macht zu all diesen Regulierungen, gerade bei der Green Claims, dann sitzen die Leute da und sehen diese ganzen Paragraphen und ich werde ganz viele Fragen werden mir gestellt, wo ich immer sage, ich bin hier keine Juristin. Versucht doch die Regulierung bitte in der Essenz zu verstehen. Worum geht's? Und das sind die einfachen Sätze, die ich eben formuliert habe. Und wenn man die sagt, sagt jeder, ja klar, ist irgendwie nachvollziehbar. Also deshalb glaube ich wirklich nicht immer alles nur buchstabengetreu auslegen, sondern sagen, worum geht's denn eigentlich? Und dann die Themen, ne, Glaubwürdigkeit, Substanz, habe ich gerade gesprochen. Eigentlich alle Regulierungen, die wir gerade durchgegangen sind, nähren die Substanz und damit die Glaubwürdigkeit von Kommunikation. Ich sehe das als eine Riesenchance. Ich sehe insgesamt die Bewegung, weil Nachhaltigkeit ins Kerngeschäft muss. Und darum geht's ja, wenn wir uns transformieren wollen und wenn wir den Klimawandel ernst nehmen, haben wir natürlich auch eine tolle Chance, näher am Markenkern zu kommunizieren und damit besser zu werden. Und darauf kann dann auch eine ganz andere Art von Kreation aufsatteln. Und ich hoffe, dass wir bald in der Nachhaltigkeitskommunikation genauso geile, coole, kreative Kampagnen sehen, wie wir es bei allen anderen Themen auch sehen.
Das klingt doch eigentlich nach ganz guten Aussichten für die Nachhaltigkeitskommunikation. Ich danke dir für deine Auskünfte. Wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt. Liken oder abonnieren Sie doch bitte Grüne Wiese, der Podcast von Same Consulting bei Utopia. Und wenn Sie Lust haben, beziehungsweise vielleicht heute auch mal, wenn Sie keine Lust haben, geben Sie uns doch bitte eine Bewertung, und zwar eine möglichst gute. Infos und Links finden Sie wie üblich in den Shownotes, in der App oder auf der Website. Und abonnieren Sie doch auch den Same-Newsletter auf same.de/newsletter, das ist SAIM/newsletter. Dann bekommen Sie regelmäßig Hinweise auf Webinare, auf neue Podcasts, auf neue Blogbeiträge zu den verschiedenen Themen, zu unseren News. Und das sind sicher White Papers übrigens auch. Das sind sicher spannende Sachen dabei. Und ja, danke an dich, Maike, dass du hier mir schon wieder eine Stunde Rede und Antwort gestanden hast oder eine Dreiviertelstunde Punktlandung heute.
Danke, lieber Andreas. Danke für das schöne Gespräch.
Grüne Wiese, der Podcast von Same. Consulting bei Utopia. Euer monatlicher Einblick in nachhaltiges Unternehmertum.